Wir wollen sprechen über einen Vortrag, den du am Donnerstag in Weimar hältst, Jugoslawien, das Ende des deutschen Pazifismus. Ich glaube, ich würde gerne einsteigen mit so einem persönlichen Bezug, weil dass diese Veranstaltungsreihe jetzt gerade stattfindet, das fällt ja auch zusammen mit dem 20 Jahre Kosovo-Krieg. Das heißt, genau vor 20 Jahren, April, Mai, Juni, gab es diese Bombardierung Jugoslawiens und das sind Ereignisse, die ich nur verschwommen selber in Erinnerung habe. Also ich erinnere mich an so ein paar Fernsehbilder. Ansonsten war ich damals zu jung, um das bewusst mitzuverfolgen. Jetzt passiert so ein Rückblick und nochmal Auseinandersetzung auch mit verschiedenen Deutungen und Debatten dieses Krieges. Was ist denn deine Herangehensweise, deine Motivation, sich jetzt auch nochmal genau damit auseinanderzusetzen?
Ja, wie du das auch sagst, geht es mir. Ich war 1990 10 Jahre alt. Für mich waren die 90er auch im Rückblick ein relativ undifferenzierter Brei aus Gewalt, den ich immer noch mühsam sortiere. Ich erinnere mich, 89 kam ich nach Hause, da war ich 8 Jahre alt und mein großer Bruder kam uns entgegen und jubelte, ja, Ceausescu sei gestürzt worden. Ich hatte keine Ahnung, wer Ceausescu war, aber ich begriff, dass der Untergang dieser ganzen realsozialistischen Systeme etwas war, dass man unter Linken auch freudig begrüßt, dass man durchaus bejubeln durfte. Und dementsprechend war es auch mit Jugoslawien eher so, dass ich diesen Untergang Jugoslawiens zunächst mit dem Herausbrechen Sloweniens und Kroatiens in der Familie, in dem damaligen Umfeld als positive Entwicklung wahrgenommen hatte. Insbesondere der 10-Tage-Krieg in Slowenien verlief ja relativ unblutig mit wenigen Dutzend Toten, war dann rasch vorbei, sodass man hier damals zu Recht hoffte, dass vielleicht die Auflösung anderer realsozialistischer Regimes eben ähnlich verlaufen könnte. Das stellte sich natürlich dann auch als, ja, als Illusion heraus. Aber wenn ich da eben zurückblicke in den 90ern, wie das dann doch losging, dass Kriegsflüchtlinge aus Jugoslawien immer stärker nach Deutschland kamen, wie man dann, die erste Erinnerung, die ich an diese Kriegsflüchtlinge habe, war, dass um 92 herum eben eine ältere Frau vor der Tür stand und verzweifelt fragte nach Scheifi. Ich verstand nicht, was sie wollte, meine Mutter auch nicht. Sie brachte Butterbrote und einen Mantel und Kleidung, das lehnte die Frau alles ab. Und irgendwann begriffen wir, dass sie einfach Seife wollte, dass sie sich waschen wollte. Also diese Erfahrung extremer Armut gepaart mit den in den Schulen stattfindenden Sammlungen für Jugoslawien, für Kinder in Jugoslawien, das war meine Erfahrung an die frühen 90er. Und erst später dann, Mitte der 90er, konnte ich dann von einem dann etwas stärker politisierten und reflektierten Standpunkt aus langsam einsortieren, was da tatsächlich stattfand. Nur im Nachhinein erscheint es mir immer noch aufgrund diesen, wie du sagst, diesem undifferenzierten Brei der 90er nach wie vor sehr, sehr schwierig, eine zeitliche Abfolge in diese gigantischen Geschehen hineinzubringen und sich dazu zu verhalten, auch eindeutig zu verhalten. Und das ist dann etwas, was mich später an den Erzählungen, insbesondere in der Linken, in der antideutschen Linken auch störte, dass da sehr stark diese Eindeutigkeit und diese fixe Positionierung suggeriert wurde, der ich mich so überhaupt nicht anschließen konnte und wo ich dann nach und nach auch einige Widersprüche als sehr störend empfand und mich daran dann in Diskussionen abarbeitete.
Nun wirst du im Vortrag genau auch auf diese linken Debatten über den Kosovo-Krieg einen Blick werfen. Ich kenne es so aus der Rückschau, du kannst es auch korrigieren, weil das vielleicht auch selber schon wieder gefärbt ist, wenn ich sozusagen Erzählungen übernehme. Ich kenne es im Rückblick so, dass ja die damalige Friedensbewegung diesen Ereignissen gegenüber relativ sprachlos gewesen ist. Vielleicht eine Ratlosigkeit, vielleicht ein Schweigen deshalb, weil man nicht in gewohnter Manier mit dem Finger auf die USA zeigen konnte und sagen konnte, na, da seht ihr, wie die USA wieder mit ihren imperialistischen Kriegen auf irgendwelche Völker losgehen. ist ja vielleicht eine Ratlosigkeit, die auch verständlich ist, in dem Sinne, dass sich tatsächlich ja innerhalb der NATO genau in dieser Spanne der 90er Jahre Sachen verschoben haben. Nun gab es eben andere Fraktionen innerhalb der Linken, die du jetzt schon erwähnt hattest, also einerseits das Umfeld um die Zeitschrift Konkret und verschiedene Autoren, die mit der Konkret verbunden waren, auf der anderen Seite eben Debatten um die Zeitschrift Bahamas herum, die ja auch sich bemüht haben, sozusagen eine andere Deutung als andere Linke genau auf Jugoslawien auch zu haben. Wenn wir heute auf genau diesen Strang zurückschicken, was ist dir da aufgefallen? Was ist vielleicht das Lohnenswerte, sich auch heute genau damit nochmal auseinanderzusetzen, auch kritisch?
Ja, also vor allem dieses Zerplatschen des Pazifismus in den 90ern, an den großen Genoziden, an Ruanda, aber auch dann mit der Aufarbeitung Kambodschas, mit Kurdistan in der Türkei. Also da gab es nochmal eine massive notwendige Zerstörung des Pazifismus, vor allem auch durch den Zusammenbruch der Blockkonstellation, die ja den Kalten Krieg getragen hatte. Der Pazifismus war ja vorher vor allem in Deutschland vor allem eine Sache des bürgerlichen Egoismus. Man wollte nicht selbst von diesem gigantischen nuklearen Krieg betroffen sein, man wollte nicht selbst mitvernichtet werden. Das hatte sein äußerstes Recht natürlich. Nur war der Pazifismus in Deutschland eigentlich nie eine Veranstaltung dahingehend, dass man sagte, wir opfern etwas, wir geben etwas Eigenes auf, um anderen Frieden zu schaffen. Und das kippte in den 90ern. Und dieses Kippens, das kann man nun sagen, das ist zum einen eine Entwicklung der Vernunft, die da einzog, dass man sich nämlich nicht mehr nur abstrakt den Krieg als den bösen Krieg vorstellte, sondern eben als dialektischen Vorgang, in dem man sich zu positionieren hat, wie auch immer, mit welchen Kompromissen auch immer. Und also der eben zum einen in einer vernünftigen Entwicklung unterging, zum anderen eben sich dieses Lochs im Pazifismus, dieses argumentativen Widerspruchs im Pazifismus, dass man sich dessen natürlich auch leicht bedienen konnte und dass damit dann auch vielleicht nicht instrumentell Schindluder betrieben wurde, aber doch vorbegrifflich gearbeitet wurde. Und zwar sowohl auf der Seite der SPD und der Grünen, dieser innergrünen Debatte, mehr aber noch, finde ich, auf Seiten derer, die den Kosovo-Krieg hinterher anprangerten, die sich nämlich genau dann in diesen Widerspruch des Pazifismus hineinbewegten und nicht wieder heraus, dass sie sagten, Deutschland soll vor allem nie wieder Krieg führen oder nie wieder Krieg geführt haben. Also der Kriegsgang war der Sündenfall und die aber eben keine Antwort darauf entwickelt hatten, wie zum Beispiel Deutschland hin zu einer antifaschistischen Armee käme, zu einer friedensschaffenden Kraft würde, was ja durchaus ein berechtigtes Anliegen sein konnte, zu sagen, wenn Deutschland ein irgendein antifaschistischer Staat werden soll, dann muss es sich ja zuallererst an der Verhinderung von Genoziden beteiligen mit Gewalt. Und diesen Schritt, den ging ein großer Teil der pazifistischen Linken nicht mit, intellektuell nicht mit, man blieb da in diesem Widerspruch und da war es dann vor allem narzisstische Selbstaufwertung, Bestätigung als Pazifisten, dass man dann eben die Kriegsbeteiligung Deutschlands skandalisierte. Und diese Skandalisierung hatte dann aber wenig mit den tatsächlichen Opfern und Geschehen in Jugoslawien zu tun, sondern da ging es, wie mir dann eben auffällt, vor allem um die Selbstbetätigung als korrekte Linke, als pazifistische Linke.
Wir können vielleicht gleich auch tatsächlich nochmal auf das tatsächliche Geschehen in Jugoslawien blicken, was du ja gegenüber den damaligen Debatten auch einforderst. Aber ich würde an der Stelle nochmal nachfragen, weil du sagst, sozusagen im Umkippen des Pazifismus siehst du einen Moment der Vernunft, wo man sagen könnte, es käme gerade darauf an, auch im Sinne des Antifaschismus Genozide zu verhindern. Nun habe ich das Gefühl, dass so eine Position auch wiederum ganz schnell sich Widersprüche einhandelt, wenn man zum Beispiel guckt, das ist ja Deutschland nach der Wiedervereinigung mitten in Europa und wir kennen auch die Vormachtstellung, die Deutschland recht schnell innerhalb Europa wieder angenommen haben und damit kommen sozusagen die Außenpolitik ins Spiel, wo man ja sagen kann, ja gut, man kann sich ja eine antifaschistische Armee wünschen, aber sozusagen in dieser Verfassung, solange es sozusagen mit einem Nationalstaat in einer kapitalistisch verfassten Welt zu tun haben, solange wird eben nach anderen Kriterien Krieg geführt oder eben nicht Krieg geführt. Wie würdest du auf so eine Nachfrage reagieren?
Ja, das ist völlig richtig. Das ist eben der reale Widerspruch. Natürlich, das ist aber kein logischer Widerspruch, sondern der Widerspruch von einer konsequenten Forderung und einer Realität, die dieser Forderung natürlich nicht gerecht wird. Nur wenn ich eben schon eine logisch in sich zerfallene Forderung an eine inkonsistente Realität richte, dann kann dabei eher erst recht nichts herauskommen. So. Also insofern ist diese Dialektik natürlich richtig, dass von Deutschland in dieser Form erstmal wenig bis nichts zu erwarten war. Und wenn man sich jetzt heute zum Beispiel die Reden Scharpings anschaut, dann hat man recht präzise ein Bild von Deutschland dieser Zeit, eben unintellektuell, uninformiert und auch sehr, sehr unreflektiert in dem, was man da tut und spricht, auch in der Art und Weise, wie man an die Außenwelt herangeht, also mit einem naiven, uninformierten Blick. Das ist das eine. Nur das andere ist ja, dass die Linke selbst sich in keinster Weise fortschrittlicher verhalten hat, dass ja die Desinformation innerhalb der Linken, die Selbsttäuschungen da massiv und manifest waren. Also noch weniger als auf, ich sage mal, eine Bundesrepublik Deutschland, eine Wiedervereinigte, versprach ja tatsächlich die Linke als außerparlamentarische Opposition oder auch als Partei, da einen realen Fortschritt reinzubringen. Also partiell ja, natürlich. Es gab wissenschaftliche Initiativen, die natürlich angenehmer waren als die Konservativen oder eben als die CSU. Da war die Linke auf jeden Fall begrüßenswert fortschrittlicher an bestimmten Punkten, aber was eben die Neigung zur Mythenbildung, zum Dualismus angeht, da sehe ich doch einfach große Defizite, die da nicht zu einer überlegenen Position führten. Also diese Hybris der Linken würde ich da schon ins Zentrum stellen. Wenn man sich da auch nochmal rückbesinnt, die Linke kam ja da in den frühen 90ern noch ganz stark aus dem antiimperialistischen Kontext. Man hatte sich die Welt eben noch immer in diesem Blockmuster dualistisch erklärt, immer gesucht, wer sind die unterdrückten Völker, wer ist der Imperialismus, und eine Kritik an der UdSSR musste man in aller Regel mit der Lupe suchen, oder man hatte es dann eben mit teilweise nicht weniger autoritären Trotzkisten zu tun. Also es war auch ein, wie ich finde, defizitäres Herangehen an Geschichte, das weit hinter Marx Bemühungen, Geschichte zu verstehen, zurückblieb.
Nun waren es ja gerade die Antideutschen, die eben ja genau das gemacht haben, was du ja eigentlich einforderst. Sie haben eine Kritik der Sowjetunion versucht zu formulieren, auch im Rückblick. Und sie haben sich auch die Frage gestellt, was heißt das eigentlich für eine Linke? Auch das antistalinistische Linke, das auf einmal als Niederlage begreifen, dass der Ostblock zusammenfällt und so weiter. Und auch was den Pazifismus betrifft, könnte man ja eigentlich sagen, dass die Antideutschen versucht haben, das sehr konsequent abzulegen. Und sie sind ja auch als Bellizisten, als Kriegstreiber verschrien worden dann im Rest der Linken. Und sie haben darauf hingewiesen, was den Antifaschismus auch nochmal betrifft, dass ja gerade Deutschland in der Intervention in Jugoslawien immer wieder da Bündnispartner sich gesucht hat, wo schon die deutsche Wehrmacht mit zusammengearbeitet hat in der Besatzung Jugoslawiens. Wie schätzt du das denn ein? Ist das Teil auch trotzdem der Mythenbildung?
Ja, auf jeden Fall. Im Einzelnen ist da sicher konkret richtige Kritik geübt worden, aber auch die antideutsche Linke bleibt ja ein recht diffuser Haufen, marginal zum einen, zum anderen aber auch in sich noch stark zerfallen. Und gerade dieser Widerspruch des Pazifismus, der prägt die antideutsche Linke noch. Man sagt nämlich zum einen nie wieder Deutschland. Man sieht in der bürgerlichen Revolution in der DDR, denn es war eine bürgerliche Revolution von Leuten, die Freiheit suchten, man sah da ein Ausgreifen des imperialistischen Deutschlands in den sowjetischen Raum. Und zwar noch sehr lange. Ich habe das immer wieder angetroffen, also dieser Hass auch auf die DDR-Bürger, also die Ex-DDR-Bürger, da zu sagen, es wäre besser gewesen, wenn Deutschland geteilt geblieben wäre. Das war natürlich heroischer Antinationalismus, aber es war zugleich eine tiefe Verachtung der tatsächlichen freiheitlichen Bestrebungen der bürgerlichen Revolution, die da stattgefunden hat. Bei allem Nationalismus, der danach stattfand, bei allem Neonazismus, der auch in der DDR schon vorbereitet war und da auch schon stattfand, aber danach eben diese Blütentrieb, fand man zuallererst in der antideutschen Linken sehr häufig und sehr lange noch eine Verachtung der bürgerlichen Revolution in der DDR, die ja für den Zusammenbruch des Ostblocks steht, des Stalinismus, des DDR-Sozialismus. Und dann weitergehend eben diese Fantasie, Deutschland würde sich zu einem neuen Großdeutschland wieder vereinigen und dann eben mit Kosovo den ersten großen Krieg üben, um sich dann schrittweise wieder zu einem alten Nationalsozialismus zu formieren. Also das war meines Erachtens auch damals schon auf Grundlage der damaligen Wissensbestände, auch im Wissen um das Erstarken des Neonazismus, auch im Wissen um die Hartnäckigkeit der Revisionisten innerhalb der CDU, auch dahingehend war es einfach eine Fehllektüre von Geschichte. Marx schreibt in der Kritik im 18. Brumaire des Louis Bonaparte, schreibt er ja, dass die Revolutionäre dazu neigen, Geschichte im Modus vergangener, also sich Maskeraden vergangener Revolution anzuziehen und Geschichte stets im Modus vergangener Revolution zu erklären. Und genau das wiederholte sich am Jugoslawienkrieg auch nochmal. Man hatte so diese Folien, da ist zum einen Deutschland, das ist dann das Nazi-Deutschland, da ist zum anderen auf Jugoslawien, das ist dann Serbien, das sind die Partisanen. Und dann ist da noch Kroatien als Nachfolger der Ustascha. Es ist zwar völlig richtig, diese Kontinuitäten aufzuzeigen, dass die kroatische Nationalflagge sehr der Ustascha ähnelte, dass es auch da diesen Relativismus gab. Aber Tudjman war eben ein Partisan. Er kam aus einer Partisanenfamilie, der gewählte Anführer der Kroaten, der Präsident Kroatiens, kam aus der antifaschistischen Tradition, um dann später eben diesen Revisionismus zu pflegen. Aber er war kein Faschist im Zweiten Weltkrieg, er war Antifaschist, er ist auch ins Gefängnis gegangen, sein Bruder ist gestorben, sein Vater war Gründer der antifaschistischen Partei und hat gegen die Ustascha dann gekämpft. Also das sind Verkehrungen, die sich mit diesen Matrizen schlecht begreifen lassen. Auch Slowenien zum Beispiel. Slowenien fiel immer in der Betrachtung des Jugoslawienkriegs völlig raus. Slowenien war einfach von Beginn an ein relativ bürgerlicher Staat geworden. Es war eine bürgerliche Revolution, diese Abspaltung. Und bis heute ist Slowenien eine relativ liberale Demokratie, von der keinerlei Gefahr ausgeht. Auch da passte das hinten und vorne nicht. Dieser erste abgespaltene Staat war nicht der Faschismus, der sich hier gegen die Antifaschisten sozusagen wieder verbündet. Es war völlig logisch, dass Slowenien anerkannt wurde und es war auch begrüßenswert, dass Slowenien hier in die westliche Staatengemeinde entlassen wurde. Die Anerkennung Deutschlands kam auch zögerlich. Die Grünen waren ja 1990 nicht mehr im Parlament und waren die einzige Partei, die offen diese Abspaltung Sloweniens und Kroatiens begrüßte auch, während die anderen Parteien, insbesondere die CDU, noch sehr ängstlich auf den Zerfall Jugoslawiens geguckt hatten. Zum einen, weil man eigentlich Jugoslawien gar nicht feindselig gegenüberstand. Das ist auch so ein Mythos. Die Deutschen hätten Jugoslawien zerstören wollen. Die Deutschen haben da immer Urlaub gemacht. Man sah Jugoslawien eigentlich als, als den Balkan so ein bisschen, aber auch als ein recht schönes Urlaubsland. Man hatte exzellente diplomatische Beziehungen zu Jugoslawien. Es gab nicht den Versuch, Jugoslawien so als schwerendes sozialistisches Furunkel in einem großen Europa auszumerzen oder zu bekämpfen, sondern tatsächlich wurden 1990, 1991 fast alle Länder im Westen sowohl von diesem gigantischen Zusammenbruch der Sowjetunion völlig überrascht und vollkommen überfordert, als auch eben vom Zusammenbruch Jugoslawiens. Ich meine, 1991 haben sich alleine, ich weiß nicht mehr ganz wie viele, aber praktisch wöchentlich hat sich ein anderes Land der Ex-UdSSR für unabhängig erklärt. Und die wurden dann eben schrittweise anerkannt. Es war völlig normal, dass sich Länder 1991 aus ehemaligen sozialistischen Staaten für unabhängig erklärten. Von daher war es weder ein Sonderfall, dass Deutschland hier Kroatien oder Slowenien anerkannt hat, noch war es in irgendeiner Weise eine geschichtliche Absurdität, sondern eher eben Ausdruck einer gewissen logischen Konsequenz gegenüber diesem Zerfall, das sich schon lange ankündigte, als auch immer noch von Seiten Deutschlands aus relativ zögerlich, schrittweise in den bürgerlichen Parteien etablierte sich da erst der Gedanke, dass eben dieses Jugoslawien zerfällt. Europa hatte auch gar kein Interesse am Sezessionismus. Es gab ja ohnehin Konflikte wie Nordirland, das Baskenland, die ETA. Man hatte eigentlich noch das Bild von großen, intakten Nationalstaaten, von relativ großen Mächten, die Politik regeln als relativ zentralistische oder etablierte Föderalismen. Also es war gar nicht so der Rausch da, dass man sagte, hier diese ganzen kleinen Nationen, die sollen sich jetzt alle schön unabhängig machen. Das war eigentlich eher dann gerade auch Mitte der 90er eine Schreckensvorstellung, die man mit dem Balkan genau assoziierte. Da sind die Nationen eben noch nicht reif genug, sich zu verstehen, in einen Föderalismus einzutreten. Da gäbe es immer Balkanreibereien, das legendären Kultur, sich ständig zu bekriegen und zu streiten. Die würden eben der Kleinstaaterei huldigen und so weiter und so fort.
Wir nähern uns jetzt im Gespräch auch den Entwicklungen in Jugoslawien selber. Wenn ich deine Stoßrichtung richtig verstehe, dann geht es dir auch darum zu sagen, in dieser Auseinandersetzung, also den auch die Antideutschen damals geführt haben, gibt es einen ganz bestimmten Fokus, dass eben die Ereignisse in Jugoslawien in dieser Debatte nur durch den Fokus über die Auseinandersetzung mit deutscher Außenpolitik geführt werden und das kurz geschlossen wird mit eben sozusagen dieser geschichtlichen Färbung. Und demgegenüber käme es dann eben darauf an, sich die Ereignisse in Jugoslawien selber genau anzuschauen und die innerjugoslawischen Konfliktkonstellationen auch ernst zu nehmen. Und dazu führst du in dem Ankündigungstext zu deinem Vortrag hier an, die Misswirtschaft unter Tito in Jugoslawien ist ein Faktor, der auch ganz unabhängig von deutscher Einflussnahme zum Beispiel ernst zu nehmen wäre. Inwiefern hat denn so eine Misswirtschaft, oder ja, sie wäre ja auch zu erklären, inwiefern hat das auch mit zum späteren Zerfall beigetragen?
Ja, also natürlich hatten alle sozialistischen Regimes, egal wie vernünftig oder unvernünftig sie gehandelt hatten, das Problem von einem Sozialismus in einem Land, dass sie auf einer relativ schlecht gestellten industriellen Basis konkurrieren mussten mit industriell sehr weit ausgebauten Gesellschaften. Das war eine Schwierigkeit, die ließ sich ideologisch nicht überwinden, da gab es logische Probleme natürlich. Aber es gab auch gewisse Entscheidungen und dazu gehörte eben dann Jugoslawien mit gigantischen Krediten eben und dann teilweise sehr unklugen Aktionen industriell aufzurüsten und hier voranzutreiben. Und da kann man streiten, ist das eben eine Investition oder ist es eine Wette oder ist es eben ein Bankspiel. Also die Prosperität zu Mitte oder Beginn und Mitte von Titos Herrschaft war im Wesentlichen auf Pump geschehen. Pump der westlichen Staaten. Und diese westlichen Staaten hatten eigentlich Jugoslawien sehr stark unterstützt. Tito hat ja in allen westlichen Staaten höchste Staatsorden erhalten. Er war eigentlich ein sehr beliebter Politiker für den Westen, kann man sagen. Er galt dann auch als Gegenmodell zu Stalin, blockfrei und so weiter. Aber wirtschaftlich war eben zum einen eine ruinöse Politik, die sich eben als kurze Prosperitätsphase verkleidete, auf Kredit gebaute Prosperitätsphase. Und die stürzte dann spätestens in den 80ern zusammen und entwickelte sich dann Ende der 80er, Anfang der 90er zur Hyperinflation. Und in dieser Situation der ökonomischen Krise gab es Verteilungskämpfe. Also so werden auch die sezessionistischen Bewegungen im Allgemeinen beschrieben. Zum einen natürlich aus der relativen Unfreiheit allgemein, aus dem Angebot auch eines Föderalismus, eines beibehaltenen Föderalismus, aber vor allem dann eben auch aus einem Umverteilungsschlüssel von Devisen, der aus Perspektive der Serben die Serben benachteiligte, weil Serben die absolute Mehrheit der Bevölkerung stellten, aus Perspektive der Kroaten die Kroaten benachteiligten, weil Slowenien und Kroatien die meisten Tourismusdevisen einbrachten, also über 50% der Auslandsdevisen flossen über Kroatien und wurden dann eben an Serbien weitergeführt. Und die eben aus Perspektive der Kosovo-Albaner vollkommen defizitär waren, weil Kosovo von Beginn an benachteiligt war, also stark benachteiligt war im Vergleich zu den anderen föderalistischen Staaten. Und dann eben auch sehr harte wirtschaftliche Krisen und sehr heftige Streiks und Aufstände, dann, die dann auch blutig unterdrückt wurden, erfuhr. Also diese wirtschaftliche Situation hat sehr, sehr wesentlich natürlich zum Zerfall beigetragen. Insbesondere dann die unklugen Antworten darauf, um da in die Hyperinflation zu gehen, sich dann auch teilweise der Kriminalität zu bedienen, um Devisen nach Jugoslawien zu schaffen. Und Jugoslawien hat Verbrechern zum Beispiel, also kann man ja über Verbrechen relativ neutral diskutieren, finde ich, unter Marxisten, aber also das gibt es natürlich auch bürgerliche Kategorien von Verbrechen. Trotzdem gab es eben dieses organisierte Verbrechen, kann man sagen, das in Jugoslawien Rückzugswinkel erhielt durch eine sehr liberale Passpolitik, durch auch die Beteiligung des jugoslawischen Geheimdienstes, sodass hier ein permanenter Fluss von ausländischen Devisen nach Jugoslawien stattfinden sollte. Dazu eben dieser staatliche Autoritarismus, der natürlich der Entwicklung von Wirtschaft nicht förderlich war. Das andere war, wofür Jugoslawien dann auch oft steht, positiv, ist, dass es eben dieses Ideal der selbstverwalteten Betriebe hatte, dass ein Betrieb von den Arbeitern geführt wird und dann aber in freie Konkurrenz mit anderen Betrieben und Betrieben in anderen Ländern tritt. Also was heißt illyrischer Sozialismus oder illyrischer Kapitalismus dann teilweise bezeichnet wurde. Inwieweit das dann lokal umgesetzt wurde oder nicht, das entzieht sich ehrlich gesagt auch meiner Kenntnis, wie das, da bräuchte man dann auch Zeitzeugenstudien, wie das konkret abläuft. Dazu gibt es sicherlich auch Literatur aus den unterschiedlichen Lagern. Nur festzuhalten ist natürlich, dass diese ökonomische Krise in den 80ern und in den frühen 90ern sehr stark dazu beitrug, dass sich diese föderalen Staaten Kroatien, Slowenien und später dann eben auch Kosovo von dem Rest Jugoslawien entfremdeten oder benachteiligt fühlten. Das wird auch durchweg so interpretiert, das ist keine ungewöhnliche Interpretation meinerseits, das ist so eine auffällige Ansicht, die man auch unter Marxisten natürlich ins Auge fällt, so diese materialistische Herleitung dieser Konflikte.
Sich diese innerjugoslawischen Entwicklungen anzuschauen, das heißt ja auch, sich zu fragen, wie kommt es denn eigentlich, dass es mit Jugoslawien ein multiethnisches Bündnis von Teilrepubliken gibt, dass dieses Bündnis dann aber zerfällt. Du hast jetzt schon Anhaltspunkte gegeben, worin dieser Zerfall auch begründet war, aber dass dann dieser Zerfall ja sich sozusagen in Bürgerkriege auch umwandelt, wo sich ja so ein mörderischer Ethnonationalismus Bahn bricht, der eben dazu führt, dass sich ja langjährige Nachbarn, die zuvor vielleicht relativ friedlich zusammen existieren konnten, dass die sich dann auf einmal von heute auf morgen gegenseitig an die Gurgel gehen. Genau. Und wir haben da das Stichwort Srebrenica, also im 1995, wo Serben einen Genozid an den Bosniaken verübt haben. Und du beschäftigst dich ja immer wieder, auch unabhängig von Jugoslawien, mit genozidaler Gewalt. Das als Frage formuliert, wie kann man sich so eine Dynamik erklären, die ja sozusagen auch über eine ökonomische Rationalität ganz bestimmt hinausgeht?
Genau, also die geht über die ökonomische Rationalität hinaus, diese sadistische Aggressivität, die da dann zum Spiel kam. Die geht aber auch eben über diese Verschwörungstheorie der Fremdbeeinflussung hinaus. Wenn man jetzt in der antideutschen Linken den gängigen Mythos hat, Deutschland hätte hier die jugoslawischen Nationen in den Krieg gehetzt durch eben Förderung des Nationalismus und so weiter, das erklärt eben gerade nicht diese genozidale Gewalt, die dann vor Ort stattfand und die eben mehrheitlich von serbischen Milizen, aber dann eben auch von der serbischen Armee, von der jugoslawischen Armee ausging, aber dann eben wechselseitige Massaker natürlich beinhaltet von allen Seiten. Das ist auch das, was die Ethnologie am Jugoslawienkrieg interessierte, vor allem dieser Bosnienkrieg. Bosnien-Herzegowina mit den beteiligten Kroatien, Bosniaken und bosnischen Serben, weil das eben der blutigste Teil dieses Krieges war, in dem es zur heftigsten dann eben genozidalen Gewalt kam, in dem dann auch systematisch Massenvergewaltigung als von Männern und Frauen, also vor allem von Frauen, aber eben auch von Männern, als Kriegswaffe eingesetzt wurden. Das ist das Hauptinteresse der ethnologischen Forschung zum Jugoslawienkrieg, in der englischsprachigen Literatur vor allem, da spielt Kosovo überhaupt keine Rolle. Das interessiert mehr oder weniger nicht. Also in der deutschen Wahrnehmung hat sich der Jugoslawienkrieg auf den Kosovo-Krieg konzentriert, weil da die ganze Kriegsschuldfrage, die ganze Verfassungsmäßigkeit dieses Krieges, auch Medienmanipulation sicherlich, weil sich das vor allem für die Deutschen als interessant erwies. Aber das, was diesen Krieg eben eigentlich so entsetzlich macht, was aus dem Kosovo-Krieg vorausging, war eben der Bosnienkrieg mit Sarajevo, mit Srebrenica, mit den Heckenschützen und den Massenvergewaltigungen. Ja, wie das zu erklären ist, das ist nach wie vor ist das eine viel zu komplexe Frage. Also die individuelle Psychopathologie bildet unter genügend langer Beschießung, mit Propaganda, mit Gewalterfahrung natürlich eine gewisse natürliche Erosion auf, die dann es wahrscheinlicher macht, dass Individuen sich hier Gewalt anschließen, zu der sie vorher vielleicht sich nie für fähig gehalten hatten. Die haben auf der anderen Seite Geschichten des Widerstandes, dass Leute trotz Gewalterfahrung und trotz Propaganda eben dem widerstehen. Also es gibt da keine eindeutigen Formeln, nur dass eben es eine gewisse Kriegsdynamik gibt innerhalb von prolongierten Konflikten, dass man dann einen Prozess hat, in dem jede Massaker sich selbst wieder als Rachemassaker verstehen oder in bestimmte verklärende Narrative eingeordnet werden, in der sie dann als Rachemassaker erscheinen oder legitimiert werden, auch wenn sie das objektiv nicht sind. Das ist etwas, was man in ganz unterschiedlichen Konflikten beobachtet hat und was sich dann in Jugoslawien wiederholte. Eine ganz interessante Beobachtung war nochmal auf der Metaebene, dass in Jugoslawien, in Europa hier etwas passierte, was von den meisten Menschen in Europa als Sache der unzivilisierten Gesellschaften, in Anführungsstrichen, gehalten wurde. Man hatte hier die Rückkehr der ethnischen Barbarei sozusagen, sage ich mal, in die Zivilisation bezeugt sozusagen. Und das lässt natürlich rückschließen auf diese Selbsttäuschung, der Europa erlag, dass es sich selbst für unglaublich zivilisiert gehalten hat, trotz seiner ganzen Beteiligung an allen möglichen Konflikten, trotz seiner Nichtintervention in allen möglichen Genoziden von eben Kambodscha, auch Indonesien, die Massenmorde an den Kommunisten in Indonesien, als auch eben Ruanda. Also jedes Mal war eigentlich hier Europa in so einer Art Hybris befangen, es wäre auf dem Gipfel der Zivilisation und die Barbarei fände irgendwo außen und draußen statt. Mit Jugoslawien kam die, in Anführungsstrichen, Barbarei nach Europa in der Wahrnehmung der Europäer und das sorgte für sowohl eben für unangemessene Reaktionen, als auch für ebenso unangemessen für Verdrängungswünsche, für Verklärungswünsche, für Verschwörungstheorien letztendlich. Ja, diese ganze Frage nach den, wie können Nachbarn aufeinander losgehen, das ist auch etwas, was sich aus der globalen Perspektive nivelliert, weil sie sich natürlich immer wieder stellt. Aber sie stellt sich ja auch schon in den ganzen historischen Konflikten. Immer gehen irgendwelche Nachbarn aufeinander los. Menschen sind eben sehr verwundbar gegenüber sowohl propagandistischer Ausbeutung als auch eben gegenüber dem Aufhetzen gegen ihre Nächsten. Die marxistische Erklärung ist eben, dass dieses Konkurrenzprinzip sich tief in die Menschen einschleicht und da eben für ein ständiges Misstrauen sorgt, das sich dann in Ausbrüchen entlädt. Psychoanalytische Erklärungen wären, dass eben zum Teil der Narzissmus der kleinen Differenzen, den ich für überschätzt halte, vor allem aber, dass eben dieses Versprechen von Grandiosität eine erhebliche Rolle spielt, also dann teilzuhaben an etwas Größeren, dass das Versprechen auch diesen Sadismus als Unbehagen in der Kultur eben fortbesteht, dass man den von gesellschaftlichen Schranken befreit im Krieg und er dann zu seinem Recht, dem Individuum, zu seinem sadistischen Recht zu kommen versucht. Ja, das sind unterschiedliche Erklärungsstränge, die vermutlich alle gleichzeitig nebeneinander herlaufen.